Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Sie stehen für brachialen Sound, gewaltige Bühnenshows mit extremer Pyrotechnik und immer wieder verblüffende Musikvideos. Rammstein, die sechs bösen Buben der deutschen Rockmusik, wie sie der Pophistoriker Peter Wicke gleich zu Beginn seines neuen Buches bezeichnet. Denn die Band ist zwar international extrem erfolgreich, aber hierzulande durchaus umstritten. Sein neues Buch Rammstein, erschien in der Reklamreihe 100 Seiten, soll da Positionen klären. Guten Tag, Herr Wicke.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind, wie Sie am Ende Ihres Buches erzählen, Rammstein-Fan vom ersten Auftritt an. Was hatte Sie damals im Jahre 1994 schon an dieser Band ehemaliger Ostpunker fasziniert?
Die Eigenwilligkeit. Dass eine Band in dieser Zeit so voll und ganz gegen den Zeitgeist anschwimmt. Mit deutscher Sprache, das war ja 93, 94 war ja die Zeit, wo alle Ostbands also unbedingt Englisch singen wollten, weil sie es über waren, dass man ihnen also die deutsche Sprache aufnötigte, so wie das in der DDR ja gang und gäbe war. Und jetzt kommt da eine Band auf die Bühne, die gerade das Gegenteil macht. Zum Zweiten hatten sie einen sehr eigenwilligen Auftrittsstil, den ich in dieser Form so auch noch nie vorher gesehen hatte. Und man muss dazu sagen, das ist ein reiner Zufall. Ich war damals Zeuge eigentlich ihres ersten öffentlichen Auftritts in Leipzig. Da ist also diese drastische Verletzung sozusagen aller performativen Regeln, die die Rockmusik kennzeichneten, ist natürlich etwas gewesen, was also sofort ins Auge und ins Ohr stach. Ja, das fasziniert natürlich, wenn man da sieht. Also da sind, ich habe dem Ganzen zwar nicht so sehr viel Chancen eingeräumt, aber es ist einfach faszinierend, wenn man sieht, da steht eine Gruppe von Leuten auf der Bühne und die macht das Gegenteil von dem, was alle erwarten.
Nun sind Rammstein längst unbestritten der Exportschlager des deutschen Musikmarkts von internationaler Größe. Worin liegt das Geheimnis Ihres Erfolges im Laufe der Jahre?
Naja, zum einen ist das natürlich eine ganz ausgezeichnet gemachte, sehr gute Musik. Also wer diesen Stil mag, wer ihn nicht mag, wird damit natürlich nichts anfangen können. Aber es ist also hat ein professionelles Niveau, was schon ziemlich einzigartig auf der Welt ist. Das ist das eine und das funktioniert natürlich auch überall. Zum Zweiten ist bei dieser Band der Klang ein ganz entscheidendes Moment. Das heißt also, man hat kein Problem, wenn man also die Texte nicht versteht. Und im Ausland versteht man sie ja zumeist nicht. Obwohl man dazu sagen muss, also das Interesse ist schon auch ganz ungewöhnlich, erstaunlich groß, weil wenn man sich die Fanseiten anguckt, in Mexiko etwa, da werden die Texte akribisch übersetzt und diskutiert. Also das ist schon ein Interesse auch an den Texten da, aber die Musik funktioniert einfach auch über die Musik, über den Sound. Das erleichtert das sehr. Und dann sollte man wohl auch nicht verschweigen, dass dieses ironische Spiel mit dem Teutonischen, was diese Band auszeichnet, natürlich zu Stereotypen passt, die im Ausland, vor allen Dingen in den USA, sehr verbreitet sind. Diese Stereotype haben dort nicht die Bedeutung, die sie für uns haben. Also wir mögen das natürlich nicht so sehr, wenn wir auf diese typische Hollywood-Manier mit unserer eigenen Geschichte konfrontiert werden. Aber in den USA sieht man das alles viel lockerer und da passt so eine Band natürlich auch sehr gut rein, weil sie also diese Klischees scheinbar voll zu bedienen scheint. Die Brechungen gehen da vielfach unter, die da drin sind, aber das spielt natürlich für die enorme Popularität des Ganzen sicher eine entscheidende Rolle.
Sie bezeichnen die Live-Performance der Band in Ihrem Buch auch als Überwältigungsästhetik. Wie steht es denn da mit der Nähe zur Nazi-Ästhetik oder Herrenmenschen-Attitüde, die Rammstein ja immer wieder vorgeworfen wird? Und da geht es ja nicht nur um das Rollen der R, das mit der Hitler-Phonetik assoziiert wird.
Also ich glaube, das ist ein sehr oberflächlicher Vorwurf. Auf der reinen Oberfläche kann man da natürlich Parallelitäten feststellen. Aber das, was also mit diesen Symbolen gemacht wird, ist dann schon etwas ganz anderes, als wofür sie in der Geschichte stehen. Und zwar eigentlich so ein doppeltes Spiel. Zum einen, und das glaube ich, ist sehr angebracht, konfrontieren sie uns permanent mit unserer eigenen Geschichte. Das heißt also, in einer Zeit, wo also so dieses fröhlich flotte über alles hinweggehen, auflösen im individualistischen Stichwort soziale Medien, ist es schon also ganz angebracht, auch die Geschichte nicht völlig wegzudrängen. Das wäre der positive Bezug, aber sie haben ja eine permanente Brechung da drin. Das ist also eigentlich ein ironisches Spiel damit. Und die Ironie ist auch nicht zu übersehen, weil also das Ganze ist eingebettet in derartige Übertreibungen, dass man das nicht pur nehmen kann. Also wer das pur nimmt, das ist dann schon eigentlich böswillig.
Die Band betont ja auch in Interviews, sie sei links, spielt auch in ihrem, sagen wir, Rechtfertigungssong links 2, 3, 4, aber wieder mit Stechschrittästhetik. Da hat man so den Eindruck, die wollen sich alle Türchen offen lassen.
Nee, so würde ich es nicht formulieren. Türchen offen lassen, das klingt sehr opportunistisch. Ich glaube, das kann man der Band nun gerade nicht vorwerfen, dass sie opportunistisch sind. Sie beziehen schon eindeutig Stellung, aber sie wollen diese Stellung, die sie selber haben, die Position, nicht in dieser Plattenform, die man also sich als Label um den Hals hängt und dann weiß das jeder, sondern hier muss man schon tiefer eindringen in das, was sie tun. Das Risiko ist natürlich, dass diejenigen, die nicht tief eindringen, sich das rausholen, was ihren Vorurteilen entspricht. Da muss man auch ganz klar sagen, der rechte Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Den können Sie aber natürlich mit Kunst auch nie verhindern. Also da gibt es nicht sowas wie eine Garantie, wo man sagen kann, also hier ist die Wirkung der Sinn garantiert. Und diese permanenten Brechungen, dieses Spiel mit dieser aufeinander verweisenden Symbolik aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, hat am Ende eigentlich und soll auch diesen Effekt haben, dass man den eigenen Kopf benutzt, und also sich selber befragt. Und ich glaube, das gesamte ästhetische Konzept, was dahinter ist, hat ja so ein bisschen was Kathartisches, also Aufrüttelndes, in eine Erfahrung hineingezogen werden, die einen am Ende dann per Selbstbefragung sich selber fragen lässt, ja, was geschieht denn da eigentlich mit mir?
Sie nennen das ja auch virtuose Uneindeutigkeit. Worin besteht die genau?
Die besteht in diesen ständigen Brechungen. Immer wenn man glaubt, man weiß es, wird es wieder gebrochen. Sie generieren etwas im Hörer, in ihren Fans, aber nicht also in den Songs selber. Das sind also eigentlich so Generatoren. Die Songs selber sind nicht zu greifen, sondern sie funktionieren, indem sie immer etwas anstoßen bei denjenigen, die hören. Und immer wenn man glaubt, jetzt weiß man's, wird das wieder gebrochen. Und das bedeutet, dass man am Ende wirklich ganz bei sich ist. Man muss sich befragen, was das jetzt bedeutet. Und das ist natürlich auch eine ausgesprochen innovative und originelle Form der Kunstproduktion. Und nebenbei auch eine sehr legitime. Und dass es in diesem Kontext, musikalischen Kontext, erwartet man sowas natürlich auf den ersten Blick nicht.
Ist das also alles nur perfekt gemachtes Theater als Stachel im Fleisch des bundesdeutschen Wohlfühlkapitalismus, wie Sie es bezeichnen?
Ja, das würde ich so sehen. Das ist eine Form von Theater, die uns mit uns selber konfrontiert und dazu anstachelt, sich zu befragen, was wir aus uns machen und wer wir eigentlich geworden sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Peter Wicke, Pophistoriker an der Humboldt-Universität und Autor des Buches Rammstein, erschienen in der Reklamreihe 100 Seiten. Vielen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Sehr gern.